Sie rühren sich ja und mischen sich ein. Also wollte ich nur in Erinnerung rufen, nicht? Vorlesung mit Diskussionsmöglichkeit. Wir waren also bis zu dem Punkt gekommen, dass er sagt, Person ist gekennzeichnet durch diese Unmitteilbarkeit. Person kann nicht gehabt werden, sondern sie hat nur. Sie ist kein Prädikat, sondern ist immer das Subjekt und antwortet auf die Frage, wer, wo das hingehört. Und wo aber dieser ganze Aufbau hingehört und wo sich dann Guardini Gedanken macht über die eigene Gefährdung dieser Person, da denkt er einerseits an so Phänomene wie den Doppelgänger, der ist ja dann in der Romantik entdeckt worden. Wir haben ihn bei Dostojewski in fundamentaler Weise, wir haben ihn bei E.T.A. Hoffmann und in anderen auch nochmal. Und was natürlich eine wirkliche Erschreckung ist, dann gibt es diese Ich-Spaltung und die Geschichten. Da gehören diese Sagen hinein mit dem verlorenen Schatten und dem Spiegelbild und dergleichen. Nicht? Alles das gehört in diese Welt hinein, wo die Person nochmal bedroht wird in ihrer Einzigkeit, die dort besteht. Diese Gefährdung, die hier auftaucht und die ja nicht bloß etwas Formales ist, sondern die auch tiefste Schrecken in sich birgt. Er spricht nicht von der Besessenheit in dem Zusammenhang der Guardini, aber das steckt natürlich auch ein bisschen mit dahinter nochmal. Und dann spricht er von den Schichten, in denen sich das aufbaut. Ich würde vorschlagen, statt von Schichten, also Sein, Leben, Bewusstsein und so, ich ziehe den Ausdruck Dimensionen vor, weil ich finde, dass die Schichten, die liegen so aufeinander und dann ist die dritte Schicht von der ersten durch die zweite getrennt und wie gehe ich mit den Grenzen um oder so. Das Besondere bei Dimensionen finde ich, dass die sich durchdringen. Also sie sind einerseits nicht vermischt, sie grenzen auch nicht aneinander. Ich kann nicht sagen, dass in einem Würfel die Senkrechte an die Waagerechte grenzt. Das gibt keinen Sinn, nicht? Sondern die durchdringen sich, aber sie sind also nicht trennbar, aber sie sind ganz wesentlich verschieden. Und dass man eher hier diese Gedanken von der Dimensionen auch bei der Person ansetzt, die hier hineingehören würden. Also dass man eigentlich eben sagen müsste, nicht etwas ist, sondern ich bin. Das ist an sich der Punkt, der Schock und der Schreck zugleich. Also ich bin, aber nicht seit jeher. Und ich habe mich nicht gemacht, sondern ich habe mich vorgefunden. Heidegger spricht dann vom Geworfensein. Andere haben das wieder schlecht gefunden. Die haben gesagt, geworfen werden Hunde oder Katzen, aber bei Menschen sollen wir das nicht verwenden. Aber er hat das halt benutzt und verwendet dann den Ausdruck als Wurf und Entwurf oder so etwas und spielt mit dem Wort etwas. Dass man also sagt, ich bin tatsächlich da, aber ungefragt und nicht durch mich. Also ich lebe, nicht ich werde gelebt, aber ich bin nicht gefragt worden vorher und ich habe mich nicht ins Dasein gebracht, sondern ich habe mich vorgefunden, was hier erst einmal besteht. Diese ganze Problematik, die da drin steckt, wo man mit guten Gründen sagen könnte, wenn es uns nicht gäbe, würden die Philosophen noch beweisen, uns kann es gar nicht geben, nicht? Aber dann gäbe es die ja auch nicht. Also dass man da so sehen müsste, was wäre dann? Dass es eine Freiheit gibt, die nicht frei ist, nicht frei zu sein. Das ist ja diese merkwürdige Situation. Wir leben zwar durch uns, aber nicht aus uns, um das so auszudrücken. Wir leben, wir werden nicht gelebt. Aber es ist nicht so, als ob wir die eigentliche Urquelle unseres Lebens und Daseins wären. Und das ist ja tatsächlich dann eine schwierige Sache. Kein Wunder, dass dann nach beiden Seiten man in den Straßengraben fallen kann. Entweder zu sagen, nein, ich habe mich selber gemacht von Ewigkeit her, ich bin nur aufgewacht oder so. Und die anderen, die sagen, nein, ich bin eben gar kein Ich, sondern ich bin nur ein Objekt. Das kann man schon verstehen. Die Wahrheit liegt genau in dieser Unvereinbarkeit eigentlich unserer Situation, dass wir sind, ohne uns selber also hervorgebracht zu haben, dass wir aber nicht einfach Objekt und Produkt anderer sind, sondern dass wir eben selber Würdewesen sind. Und darüber muss jetzt im Folgenden geredet werden, dass er sagt, ich referiere einfach hier so ein bisschen aus seinem Buch der Person, Welt und Person. Ich habe also ja einmal zu reden, dass Person wesentlich in Beziehungen besteht und zweitens, dass die Person was mit Gott zu tun hat. Das ist eigentlich der Personenbegriff, an den Gottesbegriff geknüpft ist. Ich glaube, dass man das versuchen kann zu zeigen. Ich meine, dass das auch dadurch bestätigt wird, dass heute der Personenbegriff ja sich so auflöst und man nur noch festhalten will, Person ist jemand, der weiß, dass er eine Person ist. Und er ist auch nur Person und hat die Würde nur, insofern er sie selber einfordern kann. Das ist ja das, was dann da heute gesagt wird, sodass das andere nicht mehr bleibt. Man hat also diese beiden Themen dann eigentlich, diese christliche Personalität und die Liebe und dann eben diese Frage jetzt mit der Beziehung auf Gott hin, die hier eine Rolle spielt. Also Person bedarf aller möglichen Bedingungen, aber sie ist nicht dadurch schlechterdings bedingt, sondern sie steht nochmal in diesen Bedingungen und denen gegenüber. Das ist ja unsere merkwürdige Situation. Wir sind nicht selbstgenügsam. Das ist der Gedanke, der ursprünglich mit der Freiheit eben auch bei den Griechen verknüpft ist. Freiheit heißt Autarkie, Selbstgenügsamkeit. Ich bin eigentlich nicht angewiesen auf. Und dieses Argument kann man immer wieder hören, in allen Schritten. Ich höre immer als Argument, ein Embryo kann ja noch keine Person sein, weil er ja angewiesen ist auf sein Dasein im Mutterleib. Wo ich immer sage, und wir sind angewiesen auf die Luft um uns herum. Ohne Luft können wir auch nicht leben. Was soll denn das heißen, dass wir ohne unsere Umwelt nicht leben können? Das ist überhaupt nicht der Punkt. Warum soll man nur eine Person sein, wenn man nicht abhängig ist? Warum soll es nicht eine personale Abhängigkeit geben? Aber das ist so dieser Gedanke, der sich immer durchzieht. An sich müsste also Personalität, diese schlechthinige Souveränität bedeuten, dass ich nicht auf jemanden angewiesen bin oder von irgendwem abhängig bin. Und das kann ja nicht gehen. Aber zunächst mal, der Mensch hat es mit anderen Personen zu tun und das machte Guardini vor allen Dingen an der Sprache fest. Und dann zitiert er gern die inzwischen auch weit verbreitete Geschichte da aus der Chronik des Salimbene über Friedrich II., also den Staufer, der ja angeblich da versucht hat, die Ursprache herauszufinden. Man stritt eben rum, ist die Ursprache hebräisch, ist das die Muttersprache des lieben Gottes oder hat vielleicht noch was anderes gesprochen oder so. Und dann hat er gesagt, wir wollen also eine Reihe von Babys aufziehen und die Pflegerinnen dürfen nicht mit denen reden. Da hat man aber keine Sprache rausgekriegt, sondern die sind alle gestorben, die Kinder. Also so berichtet der Salimbene von Friedrich II., mich hat immer gewundert, dass Guardini da nicht auf die Rede kommt, dass wir an sich bei Herodot die Geschichte schon mal haben. Und da sind die Kinder nicht gestorben. Also bei Herodot ist schon dieselbe Problem, dass da in Ägypten also auch jemand rauskriegen wollte, was die Ursprache ist. Und dann haben die Kinder aber irgendeine Sprache geredet, die noch älter war als ägyptisch. Und das fand er auch toll, dass die Ägypter das dann so akzeptieren oder so. Aber die haben tatsächlich irgendwas gesagt, irgendein Wort für Brot, habe ich in Erinnerung, kommt davor. Aber die sind nicht gestorben daran vorher. Aber das war mal das Argument von Guardini und auch von anderen Leuten, die das aufnehmen. Also diese Geschichte über Friedrich II., dass er dort versucht hat, die Ursprache herauszukommen und der Mensch eben nicht bloß Versorgung braucht, sondern eben auch die Annahme durch den Menschen, die Bestätigung durch den Menschen, die Annahme durch den Menschen, sonst kann er nicht leben. Also das, nicht bloß das Biologische, sondern eben auch das, was man heute Sozialisationsprodukt nennt. Nicht? Dass der Mensch tatsächlich das Wesen ist, der erstmal werden muss, der er ist. Davon haben wir auch schon öfter geredet, weil ja nur der Mensch ein Unmensch werden kann. Kein Hund wird unhündisch und keine Katze unkätzisch, aber Menschen können unmenschlich werden. Und nur Menschen können unmenschlich werden, kein Hund und keine Katze. Und deswegen diese Formel von dem Pindar, der sagt, werde, der du bist. Genoi hoios esi. Nicht werde, der du werden sollst, das ist simpel, das ist zu verstehen. Und letztlich ein Ziel und will das werden. Auch nicht, wie ich als Übersetzung gelesen habe, bleibe der, der du bist. Das steht nicht da, sondern steht genoi hoios esi maton, also werde wie du, wörtlich ein wie welcher, hoios, du bist gelehrt worden, gelernt habend. Das steht da, also werde der du bist. Du bist schon Mensch, aber du musst dein Menschsein erst realisieren und es ausüben. Also der Actus Primus, wie gesagt, ist schon da, ich bin ein Mensch, aber ich muss das umsetzen in die Actus Secundi, in die Zweitakte, um das wirklich zu vollziehen. Und da gilt eben, dass der Mensch auf den Menschen angewiesen ist. Und das ist ja so eine Spannung. Wir haben eben gerade, Afrika ist ja sehr ausgeprägt, dass dort gesagt wird, ich bin überhaupt einzeln gar nichts, sondern die Familie ist alles. Das gehört ja in den Traditionen hin. Und wer hier besonders drunter leidet, unter dieser Sicht, sind natürlich Frauen, die keine Kinder kriegen, wobei gar nicht ausgemacht ist, ob die daran schuld sind oder nicht ihre Männer. Nicht? Aber das ist, haben sie auch in Israel. Nicht? Das ist, damit muss man also beweisen, dass man da ein wirkliches Glied der Gemeinschaft ist. Die Kehrseite bei uns ist, dass der Einzelne als Einzelner da sitzt, aber kommt sich so vor, als wäre er eine Insel und hätte dann nachträglich so Beziehungen. Während ich finde dann gut, wie das eben der Scherer hier gesagt hat, dass es eben die Einzelperson gibt und die Gesamtperson. Dass man von vornherein immer schon in diesem Feld steht, auch schon auf der Ebene der Person. Dass ich nicht sagen kann, dieses Gemein ist nur was Vitales und dann gibt es Personen, nur die Einzelnen, wie viele denken. Nein. Sondern man wirklich sagt, auch personal sind wir Gemeinschaft und nicht bloß als Bioswesen. Nicht, dass das wesentlich hingehört, weil die Grundvollzüge von Personen lieben, anerkennen, ein Versprechen geben oder alles, das geht nur einer anderen Person gegenüber. Das geht nicht gegenüber Sachen und geht auch nur in Grenzen gegenüber Pflanzen oder Tieren, sondern eigentlich geht das nur einer anderen Person gegenüber. Das heißt, ich brauche für meine Selbstbestätigung die Bejahung eines anderen Menschen, dem ich ein Urteil über mich zutraue und zuspreche, womit ich mich ihm ja auch in gewisser Weise ausliefere. Aber in dem Moment, wo ich das lassen will, weil ich eben mich nicht vielleicht mit einem negativen Urteil konfrontieren lassen will, dann habe ich überhaupt keine Bestätigung, dann hänge ich da im Leeren herum. Das ist ja die andere Seite, und ich lebe bloß in Traumwelten. Und das ist natürlich dann nicht der richtige Punkt, deswegen hat sich ja auch der Crusoe gefreut, wie dann der Freitag kam. Nicht? Also irgendwann braucht es also das Gegenüber, was dorthin gehört. Da sind wir erstmal auf diesem Feld, also der Menschen untereinander, und das betont Guardini schon so, weil wir eben ja schon diese spätindividualistische Neuzeit dann haben, wo der Mensch eher erstmal von sich alleine ausgeht und so denkt, in diesem Zerfallensein. Nein, wir haben die Sprache, wir haben unser Selbstverhältnis nur in einem Verhältnis zu anderen Selbsten. Selbstbegegnung gibt es nur, indem ich einem anderen Selbst begegne. Und damit sind wir dann eigentlich dann schon auch bei dem Thema Person und Gott jetzt angekommen. Die prägnante Formulierung, die Guardini hier gefunden hat, heißt, die Person hat eine Sinnbedeutung, die ihr Seinsgewicht übersteigt. Ich finde das einen schön plastischen Ausdruck. Also Person hat eine Sinnbedeutung, die ihr Seinsgewicht übersteigt. Seinsgewicht heißt also, gut, wir sind Individuen, sind ein kostbares Produkt der Evolution und sind schon materiell was wert und dann haben wir noch Fähigkeiten und alles Mögliche. Aber dass wir unbedingt zu achten und zu respektieren sind, obwohl wir bedingte Wesen sind, das hängt ja dann genau nochmal noch in der Luft. Und das ist das, was er in diese Formel bringt, dass Person eine Sinnbedeutung hat, die ihr Seinsgewicht übersteigt. Eine absolute Dignität, die eben nur aus einem Selbstabsoluten kommen kann. Und zwar eben, sagt er, durch die Weise der Erschaffung. Und hier kommt dann dieser Passus, den ich sehr oft bei mir auch so zitiert habe, in verschiedenen Zusammenhängen. Ich lese ihn vor. Das Unpersönliche, Lebloses wie Lebendiges, schafft Gott einfach hin, als unmittelbares Objekt seines Wollens. Die Person kann und will er nicht so schaffen, weil es sinnlos wäre. Er schafft sie durch einen Akt, der ihre Würde vorwegnimmt und eben damit begründet, nämlich durch Anruf. Die Dinge entstehen aus Gottes Befehl, die Person aus seinem Anruf. Dieser aber bedeutet, dass Gott sie zu seinem Du beruft. Richtiger, dass er sich selbst dem Menschen zum Du bestimmt. Dann ist ja allerhand zu Gott, sagen ja die Leute du. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Also, dass das da so tatsächlich hingehört. Das ist der eigentliche Kern, dass also der Mensch von Gott so gesprochen wird, dass er sich zugesprochen wird. Und von dort her wird dann auch die Schöpfung der Welt wahrgenommen als ein Wort Gottes an diesen Menschen hin. Karl Rahner hat das wiederholt, also deutlich gemacht, dass er sagt, es kann keine, ist natürlich immer gewagt, wenn die Leute meinen, sie wüssten, was Gott da nicht kann oder so. Nicht? Aber er hat gesagt, Gott könnte nicht eine Welt schaffen, in der es nicht Geistwesen gibt. Weil das völlig also sinnlos wäre. Was sollen da irgendwelche Steine rumliegen oder so, die gar nicht wissen, dass sie da sind? Sondern Schöpfung geht nur als Wort zu jemand, an den Hörer des Wortes. Die Formel, die dann Nikolaus von Kuster findet, die heißt also, du rufst, was nicht da ist, ins Sein, du sprichst zur Erde. Und dieses ihr Hören ist das Werden des Menschen. Et hoc audire eius est fieri hominem. Also Gott ruft zur Erde, zur Schöpfung, und wir sind gewissermaßen das Ohr der Schöpfung. Bei uns kommt das Wort an, denn der eigentliche Ort des Wortes ist ja nicht der Mund, sondern der eigentliche Ort des Wortes ist das Ohr. Das heißt auch nicht das Ohr, sondern das Herz natürlich, aber jetzt nicht das Herz, insofern es dann ein Wort ausspricht, sondern das Herz, das ein Wort vernimmt. Dann kommt eigentlich ein Wort nur an. So ist auch im heißen auch diese Texte im Alten Testament, zu Weihnachten kommen die immer vor, aber auch so zwischendurch, dass Gottes Wort nicht leer zu ihm zurückkommt. Der redet neben einer Mauer und dann fällt das Wort da runter und liegt da unten traurig auf dem Boden, sondern das kommt irgendwo an. Das ist das, was dort erstmal hingehört. Und so hier, also eine Schöpfung, die bloß, theologisch würde man sagen, eine objektive Ehre Gottes darstellt. Und deswegen hat auch Paul Ricoeur so gesagt, die Himmel rühmen des ewigen Ehre, Gedankenstrich, im Mund des Psalmisten. Denn die Sterne singen nicht. Die Kirchenväter denken natürlich bei Himmel gleich an die himmlischen Chöre, nicht, dass die Engel da singen. Aber wenn man das jetzt mal weglässt und drückt das also jetzt so neuzeitlicher, etwas säkularisierter aus, dann wird man sagen, gut, also die Himmel sind jetzt nicht die himmlischen Chöre, die ja in jeder Messe angesprochen werden und dort mit da hineingehören. In Präfation, im Hochgebet kommt das immer vor, nicht, dass die irdische Liturgie ein Teilhabe an der himmlischen Liturgie ist. Aus dem Alten Testament schon übernommen. Dass das hier nochmal eben für die Welt im Ganzen gilt. Sie ist also Wort Gottes an den Menschen und wird eben dann in der Antwort des Menschen, im Hören des Menschen, kommt es an, dass das dort gesehen wird. Also in diesem Sinn dieser Rekursatz, die Himmel rühmen des ewigen Ehre im Mund des Psalmisten. Der Mensch wird nicht einfach gerufen, sondern er wird zu sich gerufen. Er wird angesprochen. Das ist das, was hier hingehört, und das macht seine Personenwürde aus, eigentlich. Dass das vorliegt, und das kann man, wenn Sie das so hören, ist ja völlig klar, das kann man heute in der Gesellschaft nicht allgemein so sagen, oder natürlich kann man es sagen, aber es wird von vielen nicht verstanden. Und das ist Mythologie, und was soll das? Was bleibt da noch übrig? Man kann dann wenigstens anknüpfen, so versuche ich ja dann immer bei Kant, dass ich sage, ich erfahre den kategorischen Imperativ. Ich erfahre, dass ich gut sein soll. Und das macht meine Würde aus. Nicht, dass ich gut bin, sondern dass ich gut sein soll. Sodass die Würde auch nicht dadurch verloren geht, wenn ich es nicht bin, solange ich es immer noch soll. Aber das ist natürlich schon eine säkularisierte Fassung, eine abgeschwächte. Die eigentliche Fassung ist die, dass gesagt wird, es soll dich geben. Ich will, dass du seist. Volo ut sis. Und das ist eben nach Hannah Arendt die kürzeste Definition von Liebe. Ich will, dass du seist. Also hier wird dann jetzt prinzipiell nicht mehr phänomenologisch gearbeitet, sondern prinzipiell dialogisch deduziert. Dass das hier völlig klar ist. Und das tauchte ja damals in der Zeit war das ja lebendig. Da gehört hin Martin Buber natürlich als bekanntester Name mit seinen Schriften über das Du. Und wo wir heute wissen, der Buber hat immer gesagt, das hätte er sich selber ausgedacht, das stimmt nicht, sondern natürlich hat er das auch schon, er hat eben noch schon vorher gelesen, das war ein österreichischer Grundschullehrer, der sich da so Gedanken darüber gemacht hat und das notiert hat. Und dann bei den Juden ist es vor allen Dingen dann Rosenzweig gewesen, der dann in Frankfurt ja das jüdische Lehrhaus begründet hat, nachdem er sich zum Gott seiner Väter, war dabei, sich taufen zu lassen, wie seine Vettern und seine Verwandten, und hat dann nochmal Yom Kippur mitgemacht und hat sich dabei wieder zum Glauben seiner Väter bekehrt und hat dann eben dieses jüdische Lehrhaus eingerichtet. Und da hat ja auch Buber diese Gedanken über das Du dann dort vorgetragen, erstmals in diesem Frankfurter Lehrhaus. Also da gab es damals eine Reihe von Namen, die eben diese Dialogik entdeckt haben, während man ja klassischerweise immer nur von Subjekt und Objekt, von Ich und Es geredet hat. Es ist schon erstaunlich, wie lange Leute schon Philosophie gemacht haben, aber fundamental ist das nicht aufgetaucht. Natürlich kam das in der Ethik vor oder in solchen Zusammenhängen, aber nicht jetzt philosophisch grundsätzlich sich zu sagen, ist wirklich das Urmodell Ich und etwas oder ist nicht das Urmodell Ich vor jemand? Der Philosoph, bei dem ich das am ehesten so mitgekriegt habe damals, da an dem Jesuitenkolleg da in Bonn-Bad Godesberg, das war der August Brunner. Das war ein Jesuitenpater hier in, der war hier in München, gehörte zu den Stimmen der Zeit. Und der hat immer das schon als Ansatz gewählt, sagt, der eigentliche Kern des Erkennens ist, dass ein Kind eben erkennt, im Gegenüber zur Mutter, dass es dort in diesen materiellen Vollzügen den Geist erkennt. Dass das nicht so ist, wie der Husserl dachte, so per Analogie. Da lächelt die Mutter und dann macht das Kind auch so einen Mund und sagt, ja, wenn ich lächle, bin ich also freundlich, also wird die Mutter mich da freundlich angucken? Nein, überhaupt nicht. Sondern es wurde einfach unmittelbar gesehen. Dass das einfach vollzogen wird. Also dieser so komplizierte Gedanke, den dann die Philosophen nicht hinbringen, wie kann ich in einem Fleischberg, der vor mir sitzt, eine Person sehen? Das haben wir als Kind alles von selber gemacht. Erst hinterher sind wir erwachsen geworden und dann sind wir da kompliziert. Nicht? Also das muss man einfach also nochmal wieder entdecken. Deswegen haben wir uns natürlich als Kinder dann auch ja zum Teil ja auch dann vergriffen und haben gemeint, ein Ich steckt auch in den Tischen. Nicht? Wenn man dagegen fällt, hat man gesagt, das ist der böse Tisch jetzt oder so, wo man gedacht hat, Materie, mit der ich zu tun habe, ob nun Fleisch oder Holz, da sitzt eben ein Geist drin. Das ist natürlich nicht so. Überall sitzt er nicht drin. Aber er sitzt drin und man kann ihn da erkennen. Und wenn man den nicht von selber erkennte, wie sollte einem beigebracht werden, den da drin zu sehen? Wie soll ich jemandem eine Schrift beibringen, wenn er nicht irgendwie begreifen kann, was Zeichen heißt? Das muss er doch vorher schon begriffen haben. Das sind ja alle also diese Punkte. Und da setzt der August Brunner ein, sagt, der Kern von Erkennen ist Person erkennen. Und zwar Person in Leiblichkeit erkennen. Das ist das Erste, was wir gemacht haben. So gescheit wie am Anfang werden wir nie mehr. Also wo das wirklich so unmittelbar für uns klar war. Und dann wird es differenziert und so. Aber der Kern ist schon da und das kann nicht später kommen. Wo soll das herkommen dann? Und so sagt er auch, da müsste man wirklich ansetzen und sagen, hier, das ist erst einmal da, diese dialogische Metaphysik von Bonaventura her, vor allen Dingen auch, dass Bonaventura hat ja Guardini seine Qualifikationsarbeiten gemacht, seine Dissertation, seine Habilitation, der sehr stark eben so aus dieser Dialogik her auch gedacht hat. Und wo dann es natürlich nur ein Schritt nötig ist, um zu sagen, so und so begegnet mir jetzt eben Gott nochmal in Jesus Christus, wenn man in dieser Tradition drin steht, weil eben der Geist sich eben nicht so von nackter Seele zu nackter Seele zeigt, sondern sie zeigt sich, das heißt Leib. Leib heißt im Unterschied zu Körper, Leib heißt Erscheinung von Person, von Geist oder Freiheit. Das ist eher eine Dimension als ein Gegenstand. Unser Leib hat dann zugleich einen Körperaspekt, natürlich mit Gewicht und Maßen oder so, die da dann hingehören. Aber das ist ein zweites, der Kern ist dieses Sich-Zeigen im Andern-Seiner. Das war der Ausdruck, den dann Rana geprägt hat, in seinen Arbeiten über Symbol, vor allen Dingen über Arbeiten über Herz Jesu. Das war damals so ein Thema und da hat der Papst auch diese Witten extra auch darauf verpflichtet. Wir hatten das immer schon als so einen Punkt, da was zu machen. Und in diesem Zusammenhang hat dann Rahner diesen Begriff des Realsymbols entwickelt. Warum sagt er Real dazu? Weil bei Symbol heute die Leute nur noch sagen, nur ein Symbol. Und denken bei Symbol eigentlich nur an Zeichen. Die nennen dann sowas ein Symbol, nicht? Hier oder das Durch oder so etwas. Nicht? Aber das sind nicht Symbole, das sind Zeichen. Zeichen ist etwas, was auf etwas hinweist. Symbol ist in diesem gefühlteren Sinn nicht der Verweis auf etwas, sondern die Weise, wie etwas da ist. Die Definition von Rahner heißt die Wirklichkeit von etwas im Anderen. Manchmal sagt er noch im Anderen seiner. Also ein Gedanke ist nur da, wenn er gesagt wird. Das geht auch, das müssen wir gar nicht laut sagen. Manchmal hat man doch so eine Idee, schwupp, weg ist sie, wenn wir sie nicht wenigstens für uns formuliert haben. Aber das Wort ist nicht dasselbe wie der Gedanke. Ein Wort hat schon ein anderes Assoziationsfeld, da kommen wieder andere Dinge mit hinein oder so. Aber man könnte sagen, das Wort ist das Da des Gedankens. Ein Gedanke ist nicht da, wenn er nicht im Wort ist. Aber das Wort ist so etwas wie der Leib des Gedankens. Die Freiheit ist nur da in Vollzügen. Liebe ist da in Worten und Taten, Gefühlen, Gesinnungen und nicht ohne das. Also das ist gemeint und das meint Rahner, wenn er sagt Realsymbol, also nochmals die Wirklichkeit von etwas im Anderen. Warum betone ich das so? Weil ich glaube, in vielen von uns das so drinsteckt, von Descartes her, ich bin eigentlich ein Bewusstsein oder eine Freiheit und sitze wie ein Gespenst in der Maschine in einem Körper. Die Leute reden ja auch nur noch von Körper und nicht mehr von Leib. Körpersprache, ne? Müsste Leibsprache heißen natürlich. Dass man das also sehen würde und Leiblichkeit ist die Weise, wie eben Geist und Freiheit da sind. In dieser Spannung, das ist nicht einfach identisch, denn ich kann mich über das Wort täuschen, ich kann mit dem Wort lügen, also das ist alles Mögliche nochmal möglich. Es ist ein Stoff für sich extra, das zu behandeln, aber da ist Freiheit nur in dieser Selbstfestlegung und deswegen ist die deutlichste Selbstfestlegung auch die des Wortes. Man kann also zärtlich sein und nett zum anderen und alles Mögliche. Es ist ein Unterschied, ob man sagt, ich liebe dich oder ob man es nicht sagt. Auch das kann gelogen sein, aber dann ist es eine deutliche Lüge. Im anderen Fall kann der immer noch sagen, ja, ich habe das nicht so gemeint oder so. Deswegen schlägt ja dann der Stendhal vor in seinem Buch über die Liebe, man soll möglichst lange bei der Sprache der Augen bleiben. Dann kann man hinterher behaupten, mir ist nur was reingeflogen. Nein, sondern wenn ich mich festlege, lege ich mich fest und dann ist was passiert. Deswegen gehört das bei Aristoteles zur Freundschaft dazu. A mag den B und B den A und sie sagen es sich. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ob es gesagt wird oder nicht. Das wäre so ein deutliches Zeichen von, das gehört dann zu den Sprechakten, nicht wahr? Also jetzt in diesem Feld von Austin, dessen Vorlesungen ja nach seinem Tod im Titel erschienen sind, How to do things with words, wo ich also in der Sprache nicht eine Information gebe, sondern wie er sagt, to perform, ich lege mich fest, ich führe was auf, ich trete für etwas ein, ich schaffe neue Realitäten in der Sprache. Und so etwas gehört hier hinein, also diese Geistfreiheit, zeigt sich in solchen Sichtbarkeiten, Greifbarkeiten und der Geist kann das geheimnisvollerweise lesen. Das Baby schon kann das schon. Das ist der Punkt, was da auftaucht. Und dieses Hineingehören, was dort gegeben ist, das führt er dann ja ganz speziell eben nochmal jetzt auf die Rolle von dem Christusverhältnis zu. Und da knüpft er an Paulus an mit diesem merkwürdigen Ausdruck, dass Paulus ja sagt, wir sind in Christus oder Christus ist in den Gläubigen. Und das muss ja auch jemand, der kein Christ ist, liest das ja und kann sich dann also was dazu denken, was soll er sich dazu denken, was heißt das hier, in Christus sein, nicht? Das ist ja eine merkwürdige Formulierung, die da auftaucht. Bis hin zu diesem scharfen Satz da aus dem Galaterbrief, wo er sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. wo man immer gesagt hat, also japanische Kollegen, das ist ein Koan, nicht? Denn wer sagt das da jetzt? Der Satz wäre ja harmlos, wenn da Jesus sagt, der Paulus ist nicht mehr da, sondern ich rede jetzt in dem, nicht? Das geht auf, das ist kein Problem. Aber dass der Paulus sagt, ich lebe nicht mehr, sondern Christus in mir, aber in mir, sagt er, nicht? Also ja, wie will man das denken, nicht? Aber man erlebt es. Und dass er sagt, was heißt das eigentlich? Und das versucht er dann so zu explizieren. Als ein Beispiel für das Verhältnis natürlich von Mensch zu Gott, das nochmal hier hineingehört. Und da gehört dann, was er nicht nennt, dieser Ausdruck eben von dem Nikolaus von Kues hin, der für Gott ja den Namen gefunden hat und war dann so beglückt darüber, dass er das gefunden hat. Gott ist das Nicht-Andere. Denn wenn Gott bloß das Andere zu mir wäre, dann wäre das ja eine Grenze, nicht? Hier Gott und hier ich. Und der hat seine Grenze an mir, wie ich an ihm. Und dann sind wir, wie heute so die Leute sagen, auf gleicher Augenhöhe, nicht? Das beanspruchen die ja heute, dass man also auch Gott gegenüber da auf gleicher Augenhöhe ist. Während jetzt, aber zugleich hat man dann das Problem, wenn jetzt dieser Gott allwissend ist, nicht? Sagt es ja schrecklich, so wie das der Hiob ja auch sagt, guck mal weg, damit ich jedenfalls eine Spucke runterschlucken kann, nicht? Ist ja indiskret, ne? Da immerfort so, nicht? Das geht ja nicht. Also, was macht man da eigentlich? Aber wenn jetzt ich jetzt nicht sage, er ist nicht ein anderer, sondern er ist das Nicht-Andere. Wir sind zwar andere zu ihm, so wie unser Körper, unser Leib ein anderer zu uns ist, aber wir sind nicht ein anderer zu unserem Leib. Ich habe einen Körper, ich bin ein Leib, aber mein Leib ist nicht ich. Ich bin mein Leib, aber mein Leib ist nicht ich. Ach ja, mein Leib. Also diese merkwürdige Ungleichmäßigkeit. Und die wendet er nun an auf Gott. Gott ist alles, aber wir sind nicht Gott. Das ist genau der Unterschied, den er hier versucht, dass wir das nicht richtig in den Griff kriegen, ist ja klar, denn wir sind weder Gott, geschweige denn noch was über Gott und uns, nicht? Das wollen wir vielleicht gerne sein, aber das geht ja nun wirklich nicht, nicht? Also, deswegen können wir das nur so ansprechen, dass man sagt, wir sind andere zu Gott, aber er ist der Nicht-Andere zu uns. Und das versucht er zum Ausdruck zu bringen in diesem Bild mit, dass ich in Christus bin oder Christus in uns. Dass wir andere zu ihm sind, aber er natürlich als Mensch ist er ein anderer als wir, völlig klar, aber in seiner Göttlichkeit ist er zugleich etwas, in den man hineinkommt, so wie man eben, was wir kennen, in einen Verein geht oder in einen Staat gehört oder in eine Familie oder so etwas. Nur eben nochmal auf eine andere Weise. Das sind ja nur Annäherungen. Aber dass man sich klar macht, anders betrachtet, ist es zu simpel. Und bleibt unter dem Niveau des Problems. Wenn ich es einfach so als anderes entwerfe und sage, na gut, wir machen eben eine Assoziation oder so etwas. Sondern es ist tatsächlich mehr. Also das gehört zu diesem Personsein mit dazu. Jesus verwendet dann so Bilder, wie das er sagt zu seinen Leuten, ihr seid die Reben, ich bin der Weinstock. Wenn das ein Mensch sagen würde, würde man sagen, der spinnt. Nicht? Und deswegen wundere ich mich ja mit Louis, da kommen wir ja dann im nächsten Semester drauf, dass der dann sagt, die Leute sollen nicht da reden, Jesus war ein toller Lehrer. Was ist das für ein Lehrer, der sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid Reben an mir? So ein Lehrer gehört doch rausgeschmissen aus der Schule. Weil entweder ist er verrückt oder er ist abgründig böse. Wie kann ein Mensch zu einem anderen Menschen sagen, gründe dich ganz auf mich, wenn man weiß, was alles in einem drin steckt? Das ist einfach unmöglich. Außerdem ist es gegen jeden guten Geschmack, nicht? Also es geht überhaupt nicht. Also, dass man da wirklich gucken muss, was heißt das eigentlich? Aber denken sich so viele Christen nichts dabei und sagen, naja, es wird schon irgendwas bedeuten oder es ist halt ein großes Geheimnis. Also muss ich dem schon ein bisschen annähern, meine ich. Und das versucht er da eben so zu klären, dass er sagt, es gibt verschiedene Formen des Inseins, das pädagogische Vorbild. Es gibt die Besessenheit, da kommt er dann davon zu sprechen. Es gibt was, dass man in einem gemeinsamen Geist von etwas lebt. Das war ein wichtiger Gedanke für Hegel, nicht? Dass er sagt, ich bleibe nicht bloß bei der Moral stehen, wo es das persönliche Gewissen gibt und die Verträge zwischeneinander, sondern eine Gemeinschaft entsteht durch einen gemeinsamen Geist. Das war ja sein Unterschied zwischen Staat und Gesellschaft. Das Gesellschaft ist der Egoismus der verschiedenen Clans, der verschiedenen Familien und Firmen oder so, die da gegeneinander im Streit liegen. Aber Staat heißt, einen gemeinsamen Geist haben. Ob das so ganz geht, ist die andere Frage. Ich habe immer die Beispiele angeschlossen, dann habe gesagt, deswegen gab es zum Beispiel in der DDR keine Wahlkabinen, weil wir ja alle denselben Geist hatten. Nicht? Da konnte man seine Kreuze vor allen Leuten machen. Nicht? Da sieht man, wo das dann hinkommt, wenn man sowas macht. Nicht? Aber erstmal von der Idee her ist es schon zu bedenken, und das ist eine christliche Grundidee, zu sagen, die Gemeinschaft der Gemeinde Jesu, also Kirche genannt, die lebt im Geist. Durch den Geist. Er ist gewissermaßen die Seele des Leibes Christi. Das wird ja schon gesagt. Also, das gibt also dieses Sein im selben Geist, das so drin ist. Es gibt ein Geist und eine Moral von Gemeinschaften, sei es irgendeine Jugendgruppe oder sei es die Freiwillige Feuerwehr oder was weiß ich oder so. Nicht? Das gibt es ja alles nochmal. Und was mache ich jetzt, wenn ich da sage, in Christus sein? Wo also innen und außen so einer reinen Gegenwärtigkeit, sagt er, aufgehoben wird, ohne dass die Würde der Person angetastet wäre. Das ist das Problem. Denn wenn ich das Bild alleine festhalten würde vom Leib Christi, habe ich neulich noch mit einem so älteren Theologen diskutiert, der fand den auch so wunderschön, ich finde ihn auch schön, nur kann man ihn nicht alleine benutzen. Denn wenn ich bloß vom Leib rede und bloß von den abzuschneidenden Reben, wo bleibt dann die Personenwürde des Einzelnen? Das ist ja nicht einfach Unkraut, was man so wegtut, sondern ich muss es balancieren, weil kein Bild ausreicht. Ich muss es balancieren durch das Bild vom Volk Gottes oder der Gemeinschaft oder so, wo es dann um jeden Einzelnen geht. Auch nochmal. Braucht beide Bilder. Braucht diesen Bild vom Leib, von der Gemeinschaft und die Einzelnen, die Glieder des Ganzen sind. Und ich brauche den Bild, wie es also in der Apokalypse dann steht, dass jeder einen weißen Stein kriegt, wo sein Name draufsteht, den nur Gott kennt und der ihn kriegt. Und der, den er dann weiter erzählen will. Aber die anderen kriegen es erstmal nicht gesagt. Das ist das Geheimnis und die Würde jedes Einzelnen. Beides muss man also festhalten. Diese Gemeinschaft. Und da betreibt es der Hegel so mit der Gemeinschaft dann da, mit dem Geist. Und das haben ihm dann auch die Kritiker vorgehalten. Wo bleibt hier der Rang des Einzelnen? Das ist die Schwierigkeit. Also, dass man das mitsieht und aufnehmen muss, aufgehoben die Trennung von innen und außen, ohne die Verletzung der Personenwürde. In der geistlichen Sprache hat sich dann daraus gebildet, diese Unterscheidung zwischen Forum internum und Forum externum. Das ist an sich dann auch ins Kirchenrecht eingegangen, dass man einen Unterschied macht zwischen dem Regens und dem Spiritual, zum Beispiel im Seminar. Und so auch in den Orden, wo an sich nochmal eine Trennung besteht. Je nachdem, es gibt immer wieder auch Ordensentwürfe oder Ordensregeln, wo man verpflichtet ist, auch dem Oberen, also alles da zu geschehen, aber es gibt auch immer wieder Einschränkungen und Korrekturen, weil dann der Mensch dem anderen Menschen sich in einer Weise ausliefert, wo man wieder aufpassen muss, wie geht das, nachdem wir sündige Menschen sind. Also Forum internum, diese wirkliche Welt des Innerlichen, was am deutlichsten in dem rauskommt, was man dann Beichtgeheimnis nennt oder so, und auf der anderen Seite das Forum externum, was von dort her zu beobachten ist, und das ist schon zu unterscheiden nochmal, sobald wir es mit Menschen zu tun haben. Dass das hierhin gehört. Also christlich, mit einem Wort sagt er, der Mensch ist kein Wesen, das geschlossen in sich stünde. Und dann sagt er, warum ist das nicht? Da würden jetzt x Leute sagen, weil er endlich ist, begrenzt ist. Nein, sagt Gordini, weil Gott selber kein in sich geschlossenes Wesen ist. Weil es nämlich drei Personen in einem sind. Also, dass das nicht verrechnet wird, das ist ja ein uraltes Thema mit der Einheit und der Vielheit. In der Mystik und in der Metaphysik, also immer so diese Idee, die absolute Idee mit dem Eins. Nein, ich gehöre zu den Leuten, die sagen, statt Eins, mit Eins. Das Mit ist ein ganz wesentliches Wort. Eins wäre genau dieses Selbstgenügen oder so etwas, die dort gegeben ist, also was er hier nennt, ein Wesen, das in sich geschlossen stünde. Es geht um eine innere sich Geöffnetheit. Es geht um ein Zugehen auf, sich verlassen auf. Das ist ein schönes Wort, verlassen. Nicht? Ich verlasse mich auf jemand, das heißt, ich muss mich verlassen. Wenn ich in mir sitzen bleibe, kann ich mich nicht auf jemand anderen nicht verlassen. Nicht? Die Frage ist, verlasse ich mich oder verlasse ich mich nicht? Und die Frage ist, findet man sich dann wieder? Hegel formuliert das so, Liebe heißt, ich habe mein Selbstbewusstsein im Anderen. Das ist eine schöne Formulierung. Habe ich mein Selbstbewusstsein in mir oder habe ich es in jemand anderem? Das wäre da zu überlegen mit den Gefahren, mit der Riskiertheit des Menschen, völlig klar. Klar macht einem das auch Angst. Aber die andere Seite, die dort hineingehört. Also, sagt er, die Weise, wie Gott ich sagt, ist das Eigentliche und Grundlegende. Und deswegen bringt er dann die Sache ja, der Guardini, auf diesen Satz, über den wir dann beim nächsten Mal ja auch nochmal ausführlich nochmal weiterreden müssen, dass er sagt, wenn es möglich wäre, den Schritt in den Glauben ganz rein zu vollziehen, dann würde die Antwort auf die Frage, was Personalität einfach hin sei, lauten, Gottes Dreieinigkeit. Das wäre zwar nicht evident im Sinn der Verstehbarkeit, da sie schlechthiniges Geheimnis ist, aber vertraut, sagt er, im Sinne der Wirklichkeit, da ihr Geheimnis den Ausdruck dieser seligen Absolutheit selbst bildet. Die Frage ist, ob man auf sowas selber käme, zu sagen, das Absolute darf nicht eines sein, sondern es muss in sich selber ein Miteins sein. Das wäre die Frage. Und dann beim Miteins denken wir natürlich dann immer an zwei. Weil das ist die Weise, wie wir das Mitsein erstmal erleben auf einem Rang, eben ich und du. Und dann wäre eben zu reden, wie sieht das anders aus. Also genau darum geht es. Und wo er dann hier diesen alten Beispiel, das alte Beispiel aufgreift, uralt schon, dass man sagt, so wie ich nicht in die Sonne gucken kann, aber in der Sonne alles andere sehe. So gilt das eben jetzt gerade noch auch einmal mit diesem Gedanken des Miteins in Gott selber, dass er hier sagt, nur dieses Licht zeigt uns die Welt und in diesem Sinn, sagt er, heißt Person, das Ich des Menschen, das im Du-Verhältnis zu Gott zu sich kommt. Das ist dann seine Definition. Man muss es nur sagen, um gleich zu hören, dass viele Leute den Kopf schütteln würden und sagen, was soll das, nicht? Heute, so hat er das also formuliert. Person sein ist das Ich des Menschen, das im Du-Verhältnis zu Gott zu sich kommt. Genauer sagt er, die Selbstheit, die geboren wird, sobald der pneumatische Christus in ihr ersteht und sie in die Relation des Sohnes und der Tochter zum Vater bringt. Er sagte, dieses Eintreten in dieses Miteins des Göttlichen. Dass irgendwie was mit dem Göttlichen zu tun hat, das haben die Leute auch sonst so gesagt in den Religionen. Aber auf die Idee, dass das auf eine Gemeinschaft in Gott zurückgehen kann, das gibt es außer im Christlichen, wenn ich recht sehe, nur noch so in der jüdischen Spekulation, also in der Kabbalah oder so etwas, da tauchen diese Dinge auch nochmal auf, dass die sagen, ich muss in Gott selber eine Vielfalt eigentlich schon anlegen, damit er überhaupt vieles schaffen kann. Denn wie soll aus einem reinen, puren Unum, monolithisch, also das heißt einsteinhaft, hat das immer Karana genannt, nicht? So ein Monolithismus, da kann man überhaupt nicht vorstellen, wie daraus eine Vielheit kommen soll. Das ist so gar kein Ansatz dafür da. Und damit sind wir natürlich auf einer wirklichen Höhe angekommen, wo es jetzt, dass wir also nicht bloß nicht durch den Trieb bestimmt sind, nicht bloß durch den seelischen Affekt, sondern dass von dort her es jetzt eine neue Form auch von Bosheit gibt, von Selbstverfehlung, die bis dorthin nicht sichtbar wird. Wenn man das nämlich weglässt, dann heißt Selbstverfehlung, ich bin mit mir nicht zufrieden oder ich will wer anders sein als ich will aus mir raus oder so ähnlich. Ja, eben wie man ja manchmal so aus der Haut fahren will, die Frage ist nur in wessen Reihen dann, nicht? Also wo das einfach ein Problem für sich dann nochmal ist. Aber dass es darum gar nicht geht, sondern dass es nochmal geht um einen Punkt, wo ich sage, ich will ich sein gegen Gott oder ohne Gott. Das wird erst möglich aufgrund dieser Frage. Also es kriegt das Böse nochmal eine Dimension, die Möglichkeit der Freiheit, eine Tiefe, von der zum Beispiel sich ein Sokrates nichts geträumt hat. Sokrates hat gesagt, kein Mensch ist so blöd und wird aus Freiwilligkeit böse. Es kann nur Irrtum sein. Sondern hier kann ich angesichts dieser Hochmut, diese Hybris, dieses Gerufensein hier zu einem Du mit der Möglichkeit zu sagen, dazu kann ich jetzt Nein sagen oder so. Also da bin ich jenseits von Psychologie und auch noch jenseits von der Ethik, sondern ich bin wirklich beim Urphänomen. Und dann sagt dann, schreibt dann Guardini, da müsste noch viel getan werden, da gibt es noch kaum was drüber. Und das klingt wahrscheinlich, passt immer noch hin, das so zu sagen. Er hat das so geschrieben, sagt, hier ist noch sehr viel zu tun. Also diese Dimension nochmal der Bedrohtheit von Personen, dadurch, dass sie in dieser Weise über sich hinausgerufen ist. Wären wir einfach nur so Subjekte so darum, da hätten wir schon genug Probleme und genug zu tun oder so. Aber dass wir jetzt obendrein da hineingerufen werden in dieses Miteins, wo wir dann beim nächsten Mal nochmal reden müssen, das ist nochmal eine Herausforderung zur Revolte und sagt, das habe ich mir doch nicht ausgesucht, verdammt nochmal. Und wenn du dir das wünschst, wieso muss ich dann ewig leiden, wenn ich dazu Nein sage? Und dafür hat ja dann Kierkegaard dieses Bild gefunden von dem Kaiser, der dem Tagelöhner einen Brief schreibt, sagt, meine Tochter will dich heiraten. Und der sagt sich, so ein Blödsinn. Statt der Lene von nebenan und eine Ziege und zwei Kühe. Also, was soll das? Das ist nochmal eine ganz neue Situation des Menschen. Und das macht natürlich dann auch nochmal so das christliche Menschenbild schwierig gegenüber jetzt den anderen, auch den anderen beiden monotheistischen Religionen. Das muss man schon mitsehen. Man sagt, das habe ich mir doch nicht ausgesucht, das muss doch nicht sein. Warum auf Spitz und Knopf sowas zu setzen? Ich könnte doch ein anständiger Mensch sein. Warum muss ich jetzt gleich da in der Trinität da existieren? Da müssen wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Schönen Dank.